Herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Grüß Gott, schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserer Credo-Sendung. Heute Abend, liebe Zuhörer, erwartet Sie der siebte Teil unserer Vaterunser-Seminarreihe. Wir haben bereits 6 Sendungen hinter uns. Heute ist mit dem siebten Teil auch gleichzeitig der Abschluss dieser Reihe. Und in diesen ersten 6 Sendungen, da sind wir mit unserem Referenten, Herrn Diakon Hans Häuselschmidt, die Vaterunser-Bitten durchgegangen, ausgehend vom gütigen Vater, unserem Abba-Vater, wie es im Originaltext der Heiligen Schrift heißt, unserem lieben Vater, sind wir dann diese Bitten durchgegangen und haben erfahren, wie tief diese einzelnen Bitten des Vaterunsers, dieses Gebetes, das Jesus selbst uns gelehrt hat, in unser Leben hineinwirken wollen, was für eine tiefe Bedeutung sie in unserem Alltag haben, in unseren mitmenschlichen Beziehungen, aber auch und besonders in unserer Beziehung zu Gott. Wir haben da so gewichtige Dinge gehört wie, wir müssen erst einmal ein richtiges Gottesbild bekommen. Wir müssen den richtigen Zugang zu Gott als unserem liebenden Vater bekommen, das wahre Vertrauen. Wir müssen aber auch über das Verzeihen, um ein weiteres Beispiel herauszunehmen, den Zugang zum Mitmenschen bekommen und dadurch unser Herz für Gott öffnen. Also alles wirklich wichtige, ganz elementare, grundlegende Dinge unseres geistlichen Lebens, das aber gleichzeitig eigentlich unser mitmenschliches Leben, unser Leben in dieser Welt ist. Also eine Spiritualität, die in keiner Weise abgehoben ist, die von Dingen erzählt, die uns nach Schließen der Bürotür betreffen. Ganz und gar nicht. Diese Dinge durchdringen gerade zu unserem Alltag an jedem Ort und zu jeder Zeit, wo wir stehen. Ich freue mich, dass ich auch zu diesem heutigen Abend wieder unseren Referenten begrüßen darf, Herrn Diakon Hans Häuselschmidt aus Tietmoning in Südostbayern. Guten Abend, grüß Gott, Herr Diakon.
Schönen guten Abend.
Herr Diakon, das letzte Mal ging es also um die letzte Vaterunser-Bitte. Heute kommt noch so ein Abschluss. Sie haben das letzte Mal schon angekündigt. Es wird also ein Blick in die Zukunft werden. Es geht um die Hoffnung. Es geht um den bekannten Zusatz des Vaterunser, der in der Heiligen Messe auch nach einem Zwischengebet des Priesters dann folgt. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir dürfen also auf eine glorreiche Zukunft bitten. Ich freue mich schon drauf. Bevor wir das aber tun, Herr Diakon, bitte ich Sie, dass Sie in gewohnter Manier noch einmal kurz Rückblick halten auf die letzte Sendung, damit wir so richtig einsteigen. Vielleicht sei dazu noch erwähnt, dass es nicht unbedingt notwendig ist, all die anderen Sendungen schon gehört zu haben, obwohl das sehr, sehr nützlich ist. Aber gerne können Sie, liebe Zuhörer, auch heute Abend neu einsteigen und sich ganz neu inspirieren lassen von dieser heutigen Sendung. Jetzt aber zunächst einmal Ihr Rückblick, Herr Diakon.
Bei der Versuchung geht es um Haltungen und Bereiche, wo bei uns der Wurm drin ist, wo in uns Hindernisse gegen Gottes Reich und Gottes Liebe sind. In diesem Zusammenhang schreibt Paulus im Philipperbrief: Müht euch mit Furcht und Zittern um euer Heil. Das Fürchten und Zittern bezieht sich auf den Menschen. Nicht vor Gott müssen wir uns fürchten, sondern vor uns selbst. Gottesfurcht bedeutet Gott ernst nehmen, seinem Wort gehorsam sein. Wir sind immer wieder in der Versuchung, uns der Liebe und der Wahrheit zu verschließen und dadurch das Heil unseres Lebens zu verlieren. Paulus weist auf die Bedrohlichkeit des zwiespältigen Herzens und auf die Bedrohlichkeit des menschlichen Verhaltens hin. Dazu eine kurze Geschichte. Es geht hier nicht um verschiedene Berufe, die vielleicht da gemeint sein könnten. Das Problem ist bei allen etwa ähnlich. Ein Handwerker ist gestorben und erscheint bei Petrus vor der Himmelstür. Er beklagt sich: Das ist ungerecht. Ich bin doch nicht so alt, dass ich bereits sterben und hier erscheinen muss. Da schlägt Petrus die Bücher auf und liest, was darin über ihn geschrieben steht. Dann schaut er ihn an und sagt: Nach den Stunden, die du als Arbeit aufgeschrieben hast, musst du mindestens 93 Jahre alt sein. Erlöse uns von dem Bösen heißt dann, Befreie uns von der Zwiespältigkeit unseres Herzens, damit wir ganz entschieden den Weg des Reiches Gottes gehen. Die Frage dabei ist, wo finden wir dazu die geistliche Kraft und die Begeisterung? Das heutige Thema will uns weiterhelfen. Es öffnet uns neue Horizonte und Perspektiven. Hoffnung, Zukunft schon im Jetzt. Dein ist das Reich und die Kraft. In der frühen Kirche ist das Vaterunser als Gebet der Gemeinde in den spontanen Lobpreis Gottes übergegangen, in den Jubel über unsere Zukunft. Der spontane Lobpreis am Ende des Vaterunser hat in den Gemeinden um das Jahrhundert nach Christus eine feste Form gefunden. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dieser Schluss des Vaterunser wird Doxologie genannt. Doxologie kommt vom griechischen Doxo, was übersetzt Pracht, Ruhm, Lichtglanz und Herrlichkeit heißen kann. Doxologie heißt Gottes Lichtglanz, Gottes Herrlichkeit, seine Kraft und Liebe feiern. Es heißt Gottes Regierung feiern. Dort, wo Gottes Liebe regiert, wird das Leben heil und gut. Das Leben im Reich Gottes verändert unser ganzes Leben. Es verändert auch unsere Beziehungen zum Tod und zum Gericht. Gehen wir heute diesen beiden Aspekten noch etwas nach. Gericht ist ein Wort, das vielfältige Gefühle und Gedanken auslöst. Vielen macht das Gericht Angst. Manche stellen sich vor dem Richterstuhl zu stehen, und dann werden alle Fehler und Sünden hervorgeholt. Beschämt steht man dann da und wird kalt abgeurteilt. Das ist ein sehr negatives Bild. Wir können das Gericht auch anders verstehen, viel positiver. In der Offenbarung des Johannes, die einen Blick hinter die Kulissen des Weltgeschehens wirft, wird das Gericht Gottes sogar mit einem gewaltigen Jubel im Himmel begrüßt. Das Gericht bringt Jubel. Wie ist denn das zu verstehen? Dazu zwei Gedanken. Erstens, Gericht als Vernichtung des Bösen. Im Gericht vollendet der Abba-Vater seine Liebesherrschaft und setzt sie in der ganzen Schöpfung durch. Wenn seine gewaltige, souveräne Macht offenbar wird, weicht alles Böse und der Böse, so wie der Nebel in der hell erstrahlenden Sonne sich auflöst. Es hört auf zu sein, wie es in der Offenbarung heißt. Der Böse und das Böse wird in den Feuersee geworfen und alle, die unwiderruflich am Bösen festhalten. Ein zweiter Gedanke, Gericht heißt richtig machen, wiederherstellen. Wenn wir und die ganze Schöpfung vom Bösen befreit werden, dann bedeutet dies, dass der Abba Gott alles gerade richten wird, was verbogen ist. Er wird den aufrichten, der gedemütigt wurde, und den, der sich selbst durch seine Taten entwürdigt hat, wird er wieder herrichten. Gericht bewirkt die Wiederherstellung, das Neumachen, das Gewandelt und Gutwerden des eigenen Herzens, aller Beziehungen und der ganzen Schöpfung. Solches Gericht erfüllt alle, die ein gutes Herz haben, mit Dank, Freude und Jubel. Diese Befreiung vom Bösen, diesen Sieg der Liebe und die Wiederherstellung des Lebens, kurz, diese Vollendung des Reiches Gottes, war auch das brennende Verlangen der Urkirche. Sie sehnte sich danach, den himmlischen Abba in seiner faszinierenden Schönheit und seiner strahlenden Herrlichkeit zu sehen und von seiner alles heilenden Liebe für immer in die Arme genommen zu werden. Darum beteten und riefen sie: Maranatha, komm, Herr Jesus, komm und setz dem Leiden ein Ende. Hol uns heim ins Vaterhaus Gottes. Komm und vollende dein Werk. Ich denke jetzt gerade, wer betet heute noch so? Wer wartet auf die Wiederkunft Jesu? Im Verlauf der Zeit flaute die Sehnsucht nach dem Kommen des Reiches Gottes in seiner Vollendung bei den Christen immer mehr ab. An die Stelle der lebendigen Naherwartung trat eine spannungslose Jederzeiterwartung. Selbst das Bekennen unseres Geheimnisses des Glaubens in der Mitte jeder Eucharistiefeier: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit, vermag die Sehnsucht kaum mehr zu wecken. Im Gegenteil, nicht wenige haben sogar Angst vor der Weltvollendung, die sie Weltuntergang nennen. Mit dem Weltuntergang und dem Ausmalen eines solchen Szenariums verbreiten viele Angst. Doch wir Christen sehen das anders. Wir wissen zwar, dass noch schwere Zeiten auf uns zukommen können. Wir wissen aber auch, dass einer uns stets die nötige Kraft gibt. So schauen wir nicht in erster Linie auf das, was noch alles kommen könnte, sondern auf den, der in all dem auf uns zukommt, um endgültig und für immer alles gut zu machen. Wir erwarten unseren Erlöser, Heiland und König und freuen uns auf ihn. Darum können wir auch heute beten: Komm, Herr Jesus. Vielleicht ist durch den Verlust der christlichen Hoffnung ein solches Vakuum entstanden, dass heute bald mehr Katholiken an die Reinkarnation glauben als an die Auferstehung und die Wiederkunft Jesu Christi in Herrlichkeit. Man kann ja nicht wissen, was kommt, denn bis jetzt ist noch keiner zurückgekommen und hat uns davon erzählt. Aber das stimmt so nicht ganz. Einer ist aus der anderen Welt zu uns gekommen, Jesus Christus. Auf ihn gründet die christliche Zukunftshoffnung. Sie ist alles andere als eine vage Hoffnung. Sie gleicht einer schwangeren Mutter, die das Kind bereits in sich trägt. Darum ist sie guter Hoffnung. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das neue Leben, das Kind, für alle offenbar wird. Denn im Tod und der Auferstehung Jesu ist das Reich Gottes unwiderruflich errichtet. Das Neue ist bereits Realität. Und deshalb ist die Vollendung der Liebesherrschaft Gottes nur noch eine Frage der Zeit. In Gott ist sie bereits Realität. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das ist eine Frohbotschaft. Wir gehen unwiderruflich auf eine Zukunft zu, auf die wir uns nur freuen können. Das Reich Gottes verändert auch unsere Beziehung zum Tod. Denn so wie durch die Geburt ein Kind das Licht der Welt erblickt, ist der Tod das Tor in neue Dimensionen unseres Lebens. So sagte Therese von Lisieux im Blick auf ihren bevorstehenden Tod mit 24 Jahren: Ich sterbe nicht, sondern ich gehe zum Vater. Und Franz von Assisi sagt: Sei mir willkommen, Bruder Tod. Ich würde den Bruder weglassen, denn die Offenbarung sagt: Als letzter Feind wird der Tod vernichtet. Als ein Jugendlicher mit 17 Jahren in überraschender Weise den himmlischen Vater als Abba erfuhr, wuchs in ihm die Sehnsucht, ihn bald in seiner gewaltigen und einfach herrlichen Liebe von Angesicht zu erfahren. So schrieb er mit 17 Jahren ein Abendgebet, das so begann: Vater, ein Tag geht nun zu Ende. So bin ich schon wieder einen Tag näher der endgültigen Begegnung mit dir. Ich freue mich darauf, Vater. Ich freue mich. Warum? Wer dem lebendigen Gott begegnet, begegnet dem großen Glück seines Lebens. Er weiß, genau das ist es. Danach sehne ich mich. Das möchte ich, auch wenn ich noch durch manche schmerzliche Reinigungsprozesse hindurchgehen muss. Wir Menschen sind für eine so große Fülle von Glück und Herrlichkeit geschaffen, wie sie uns diese irdische Welt nicht geben kann. Wir sind für die Ewigkeit geschaffen. Darum fehlt uns immer etwas in dieser Welt. Darum begleitet uns eine innere Unruhe, ein Suchen nach etwas, das wir oft nicht genau beschreiben können. Darum können wir mit all dem, was uns diese Welt bietet, nie ganz erfüllt sein. Wir können viele Glücksmomente erleben und dennoch sehnen wir uns nach einem beständigen Glück. Wir sind geschaffen für das, was uns nur die Ewigkeit geben kann. Die Schlussdoxologie im Vaterunser lädt uns ein, in unsere Zukunft zu schauen und sie vorweg zu feiern. Sie hat ihre feste Form in einer Zeit gefunden, in der die Gläubigen verfolgt wurden. Eigentlich hatten sie in dieser Zeit nichts zu lachen. Doch mitten in den Bedrohungen des Lebens, als der Glaube bis auf das Blut geprüft wurde, entstand dieser gewaltige Lobpreis des Vaters. In diesem Lobpreis feierten die bedrängten Christen ihre Hoffnung. Der Lobpreis war ihre Kraft. Warum? Gott loben heißt, die Dinge von ihrem Ende her sehen, sagt Helmut Tillicke. Und vom Ende her gesehen, sieht vieles ganz anders aus. Vom Ende her betrachtet, erkennen wir besser, worauf es im Leben wirklich ankommt und was unser irdisches Leben überdauert. Am Ende wird Gott regieren. Alle werden ihn ehren und anbeten. Alles wird von seiner Liebe erfüllt sein. Im Lobpreis verbinden wir uns mit dieser Zukunft. Wir verbinden uns mit der Macht Gottes. Darum wachsen uns im Lobpreis Gottes Kräfte zu. Mehr noch, im Loben schauen wir auf den, der sein Reich unwiderruflich aufgebaut hat und der jetzt auf dem Thron sitzt, bis sich alle Mächte dieser Welt vor ihm beugen werden. Im Beten des Lobpreises am Ende des Vaterunser feiern wir nicht nur unsere Zukunft, sondern mehr noch unsere Gegenwart. Denn wenn wir ins Reich Gottes eingetreten sind, unser Leben ihm anvertraut haben und nach seinem Wort gestalten und daran festhalten, leben wir bereits jetzt im Reich des Vaters. Wir gehören bereits zur neuen und ewigen Welt Gottes. Und darüber dürfen wir uns freuen, wie Paulus schreibt: Dankt dem Vater mit Freude. Er hat euch fähig gemacht, Anteil zu haben am Los der Heiligen, die im Licht sind. Er hat uns der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 12 und 13. Das Vaterunser beginnt mit dem Aufblick eines Kindes zu seinem himmlischen Abba und es endet auch in einem Aufblick. Aufblicken heißt Wegschauen von sich selbst. Wer aufblickt und Gott lobt, steigt aus dem Kreisen um sich, um seine Sorgen, Ängste und Wünsche aus. Loben bedeutet, ganz auf den himmlischen Abba-Vater zu schauen und seine Liebe und Größe, seine Güte und sein Erbarmen, seine Macht und Herrlichkeit zu rühmen. Schauen Sie in Ihren Alltag. Wie loben Sie Ihre Mitmenschen? Was sagen Sie, wenn Sie eine Person rühmen? Im Loben und Rühmen zeigen wir unsere Wertschätzung. Es ist aber auch eine Form zu sagen, ich liebe dich. Gott loben kann nur, wer ihn gern hat. im Lob schenken wir dem Abba-Vater unsere Liebe. Wir sagen ihm, dass er für uns einzigartig ist, dass er über allem der Herr ist und alles richtig macht. So wie wir einander sagen, du bist super, du bist spitze, ich freue mich an dir, so dürfen wir auch Gott loben und sagen, du bist super, du bist herrlich, ich hab dich gern, ich staune über dich und bewundere dich. Loben ist Ausdruck einer Herzensbeziehung. Jemand hat einmal gesagt, danken schützt vor Wanken und loben zieht nach oben. Gott zu loben ist das allen gemeinsame Grundamt der Christen. Gott loben ist unsere tiefste Wesensbestimmung. Paulus sagt in Epheser 1, Vers 12, wir sind zum Lob seiner herrlichen Gnade bestimmt. Das heißt, wir werden dann zutiefst eins mit unserer innersten Berufung, wenn wir Gott die Ehre geben, ihn rühmen und preisen. Nicht immer sind wir in der Stimmung, Gott zu loben. Manchmal sind wir mürrisch, verärgert und verwundet. Dann ist uns eher ums Klagen als ums Loben zumute. Vor dem himmlischen Abba-Vater dürfen wir immer ganz so sein, wie wir sind. Auch Klagen ist ein gutes Gebet. Doch wenn wir unser Leid geklagt haben, gilt es, unseren Blick auf ihn zu wenden. Wir hören auf, uns mit uns zu beschäftigen und geben ihm Anbetung und Ehre. All unsere Sorgen, Pläne und Ängste, all unsere niederdrückenden Stimmungen und Schmerzen ihm zu überlassen, ist ein Verzicht, ein Opfer. Bring Gott als Opfer dein Lob, sagt Psalm 50. Dieses Opfer macht frei. Solcher Lobpreis braucht immer unsere Entscheidung. Sonst bleiben wir gebunden an unsere momentanen Gefühle, Stimmungen und Erlebnisse. Gott aber in seiner unübertreffbaren Herrlichkeit kann und soll immer angebetet und gepriesen werden. Diese unsere Willensentscheidung zum Lobpreis finden wir oft im Gebetsbuch der Bibel, im Buch der Psalmen. Psalm 22, Vers 23 sagt, ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden, inmitten der Gemeinde dich preisen. Im Psalm 34, 2, ich will den Herrn alle Zeit preisen, immer sei sein Lob in meinem Mund. Im Psalm 57, 10, ich will dich vor den Völkern preisen, Herr, dir vor den Nationen Lob singen. Loben können wir nicht nur mit unserem Mund, sondern auch mit dem Körper. Augustinus hat den Satz geprägt, Mensch, lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel mit dir nichts anzufangen. An vielen Stellen fordern uns Texte aus den Psalmen auf, Gott durch unser ganzes Sein zu loben. Lobt ihn mit Pauken und Tanz, lobt ihn mit Flöten und Saitenspiel im Psalm 150. Können wir nüchterne, deutschsprachige Menschen Gott mit unserem Körper loben? In der charismatischen Erneuerung erleben wir es, dass die Freude übersprudelt, dass geklatscht wird, dass Hände gehoben werden, dass auch getanzt wird.
Als Christen leben wir in der Hoffnung, wir sind von Gott auf eine Ewigkeit hin geschaffen. Wir dürfen, so wie es in der Heiligen Schrift heißt, das Gericht, das Offenbarwerden alles Guten und auch alles Schlechten, was in der ganzen Weltgeschichte passiert ist, mit Freude erwarten. Wir dürfen unsere Zukunft bereits jetzt feiern. Und was uns daran Anteil haben lässt, das ist unser Lobpreis. Der Lobpreis, in dem wir anerkennen, wer Gott ist, wie groß er ist, wie gut er ist. Der Lobpreis, in dem wir Gott alles übergeben, was uns bedrückt, alles übergeben, was uns Freude macht. Er weiß am besten, damit umzugehen. Soweit im heutigen siebten Teil unseres Vaterunser-Seminars, dem siebten und letzten Teil dieses Seminars, mit unserem Referenten Diakon Hans Häuselschmidt von der Charismatischen Erneuerung in Deutschland. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil seines Vortrags. Herr Diakon, bitteschön.
Gerne, wir machen uns noch ein paar Gedanken über das Amen. Das Vaterunser endet wie fast alle Gebete mit einem Amen. Das allerletzte Wort unseres Gebets ist seit etwa 600 Jahren vor Christus bekannt. Das hebräische Wort Amen bedeutet etwas festmachen, festbinden, unser Ja, unsere Unterschrift dazu geben. Im Amen geben wir unserer festen Entschlossenheit Ausdruck, dass für uns das Gesagte verbindlich ist. Wenn wir zum Schluss des Vaterunser Amen sagen, dann treffen wir in unserem Herzen die Entscheidung, dass wir die Bitten, die wir vorher ausgesprochen haben, in unserem Leben verwirklichen wollen. In der ersten Einheit unseres Seminars heißt es in dem Text etwas pointiert: Sag nie Vater, wenn du dich nicht wie ein Sohn, eine Tochter benimmst. Und am Ende: Sag nie Amen, wenn du die Worte des Vaterunser nicht ernst nimmst. Mit dem Amen sagen wir Ja. Wir entscheiden uns, Gott als unseren Abba-Vater anzunehmen. Wir entscheiden uns, als Kind Gottes zu leben. Wir entscheiden uns, uns seiner Liebe zu öffnen. Entscheidung ist wichtig, denn wir können das ganze Leben lang sagen, eigentlich möchte ich schon, aber mit einer solchen Haltung der Unentschiedenheit kommen wir auf unserem Weg nicht weiter, wir stagnieren. Das Neue beginnt mit der Entscheidung. Die Kraft liegt in der Entscheidung, genauso wie es in der Ehe ist. In zwei Abschriften des Lukas-Evangeliums finden wir eine interessante Veränderung des Vaterunser. Dort heißt es anstelle der zentralen Bitte, dein Reich komme, es komme dein Heiliger Geist auf uns und reinige uns. Dieselben Worte sind bereits in der Taufkatechese des Bischofs Gregor von Nyssa, er lebte so um 395, bezeugt. Sie müssen also in der alten Christenheit schon recht früh in einigen Gebieten, vielleicht sogar über mehrere Jahrhunderte hingebetet worden sein. Wir haben es hier mit einer später eingefügten Variante der Reich Gottes Bitte zu tun. Der Heilige Geist ist die treibende Kraft des Reiches Gottes, wie wir es auch in einem Lied singen. Der Geist des Herrn durchweht das All, gewaltig und unbändig. Wohin sein Feueratem fällt, wird Gottes Reich lebendig. Der Heilige Geist erfüllt uns mit Gottes Kraft, Gottes Liebe, Gottes Gedanken, mit Gottes Freude. Der Heilige Geist führt uns ins Leben des Reiches Gottes ein. Er macht aus uns Töchter und Söhne. Er gibt die Freude am Abba-Vater. Er gibt uns Vertrauen zu ihm ins Herz. Anthony de Mello sagt, was die Kirche heute am dringendsten braucht, sind nicht neues Recht, neue Theologie, neue Strukturen, neue Liturgien. Sie sind alle ohne den Heiligen Geist ein leb- und seelenloser Leib. Wir benötigen wieder eine Infusion aus Begeisterung, Eingebung, Mut und geistlicher Kraft. Wir können nie zu viel Heiligen Geist haben. Wir können nie zu viel Vertrauen in Gott, nie zu viel Liebe, nie zu viel Weisheit, nie zu viel Besonnenheit. Wir können nie zu viel Mut, zu viel Freude und Frieden, nie zu viel Treue und Kraft haben. Wir brauchen als notwendigste Gabe stets und immer den Heiligen Geist. Dein Heiliger Geist komme auf uns und reinige uns. Reinigen bedeutet auch, unser Denken über Gott so erneuern zu lassen, dass unser Leben von der Wahrheit über die Größe, Schönheit und Liebe des Abba-Vaters durchdrungen und bestimmt wird. Daraus erwächst der Wunsch, uns für Gottes neue Gedanken und Pläne zur Verfügung zu halten. Im Weiteren wird auch die Sicht über uns selbst im Licht der Liebe Gottes gereinigt. Sie löst neben einer großen Freude auch einen schmerzlich empfundenen Prozess der Einkehr, Umkehr und Heimkehr aus. Das ganze Leben Jesu war ausgerichtet auf die unendliche Liebe und Fürsorge des himmlischen Abba-Vaters. Er lebte auf dieser Erde, um uns seinen Vater in Wort und Tat zu offenbaren. Er eröffnete uns einen Weg zu einem neuen Lebensstil, in dem der Abba ganz im Zentrum steht. Wenn der Vater in seiner Liebe und Weisheit das Sagen hat, dann wird es für die Menschen möglich, in Freiheit, in Freude und in der Herrlichkeit der Kinder Gottes zu leben. Das Vaterunser führt uns zu einem unerhört herausfordernden und zugleich unglaublich beglückenden Lebensstil. Es eröffnen sich ganz neue Lebensperspektiven. Menschen beginnen zu erahnen, eine solche Art zu leben gibt dem Leben seine ursprüngliche Schönheit zurück. Wir dürfen uns entscheiden, Gott als unseren Abba-Vater anzunehmen und ihm unser ganzes Leben, unsere Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft anvertrauen. Wer diesen Schritt bereits getan hat, darf ihn erneuern. Abba, lieber Vater, ich danke dir, dass ich dich und deine Sorge und Liebe für mich neu kennenlernen durfte. Ich habe erkannt, es ist das Beste für mich, mein Leben ganz von dir führen zu lassen. Darum sage ich heute ganz neu Ja zu dir und nehme dich als meinen Abba-Vater an. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Führe und leite du mich. Amen. Aus der Entscheidung, Gott als Abba-Vater anzunehmen, wächst ein neues Selbstverständnis. Mit dem Amen, mit der Entscheidung, Gott als unseren Vater zu lieben, beginnen wir uns selbst in einem neuen Licht zu sehen. Wir empfangen eine neue Identität. Das Vaterunser zeigt uns unsere wahre Identität. Für Jesus war klar, dass er der geliebte Sohn ist. Dieses innere Wissen gab ihm innere Sicherheit und Klarheit. Jesus verhilft auch uns zu unserer wahren Identität. Wir sind Prinzessinnen und Prinzen. Es ist ganz entscheidend wichtig, dass ich weiß, wer und was ich bin. Einem Menschen, der sich seiner Identität unsicher ist, fehlt das Rückgrat. Er schwankt hin und her. Identität bedeutet zu wissen, wer wir sind. Die Erfahrung von Identität schenkt uns eine innere Ruhe, ein inneres Glück. Wir sind froh und in einem guten Sinne stolz, der oder die sein zu dürfen, die wir sind. Am wenigsten Probleme mit unserer Identität haben wir im Kindesalter. Später müssen wir unsere Identität als Jugendliche, als Frau oder Mann suchen. Dabei sind wir sehr auf Bestätigung von außen angewiesen. Wer das Gefühl vermittelt bekommt, keine richtige Frau, kein richtiger Mann zu sein, ist dadurch in sich selbst verunsichert und hungert nach einer solchen Bestätigung. Im Berufsleben definieren wir unsere Identität vermehrt auch über unsere Arbeit. Wir wollen in der Arbeitswelt unseren Mann, unsere Frau stellen. Auch als Betagte bleiben wir auf der Suche. Ständig sind wir so auf der Suche nach unserer Identität. Unsere Identität hat auch mit unserer Herkunft zu tun. Wir sind Deutsche, Österreicher, Polen, Italiener und so weiter. Solche Identität solidarisiert uns mit unserem Land. Wir leben auf, wenn das eigene Land Erfolg hat. Ihr Selbstwertgefühl steigt. Umgekehrt kann sich diese Freude bei Niederlagen natürlich auch in Enttäuschung wandeln. Wer nicht mit Freude zur eigenen Identität stehen kann, lebt innerlich gebückt und bedrückt. Das gilt natürlich auch für uns Christen. Wer nicht mit Freude Christ ist, wer nicht trotz aller Schwächen und Fehler mit Freude zur Kirche stehen kann, der strahlt diese innere Gebrochenheit auch nach außen aus. Unsere tiefste und unzerstörbare Identität zeigt uns der Heilige Geist. In Römer 8, Vers 15 und 16 schreibt Paulus: Ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht. So bezeugt der Geist selber unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn Gott der König des Universums ist und wir seine Kinder, dann sind wir Prinzessinnen und Prinzen mit einer Krone auf dem Haupt. Das dürfen wir so annehmen. Unsere tiefste Identität liegt darin, geliebte Töchter oder geliebter Sohn Gottes zu sein. Diese Identität bleibt für immer, bleibt in alle Ewigkeit. Und je tiefer wir diese wahre und unzerstörbare Identität entdecken und erfahren, desto erfüllter sind wir mit einer in uns wohnenden Kraft, die wir mit innerem Frieden, Freude und Glück umschreiben können. Wie führt uns der Heilige Geist in diese tiefste Identität? Wir Menschen haben durch Enttäuschungen in unserer Lebensgeschichte so etwas wie eine Urangst, ein Urmisstrauen Gott gegenüber. Oft empfinden wir ihn als Konkurrenten, ja sogar als Feind unseres Lebensglücks. Wir meinen, dass wir es ohne ihn besser und einfacher hätten. Wir meinen, ohne ihn könnten wir das Leben besser genießen. Solche Empfindungen verleiten uns, auf Distanz zu Gott zu gehen. Je mehr wir dem Heiligen Geist Raum geben, desto mehr werden wir von der Zärtlichkeit und Milde des himmlischen Vaters berührt und erfüllt. Wir erfahren das Glück, angenommen zu sein und verstanden zu werden. Wir entdecken voll Freude, dass der Abba-Vater der treueste und beste Verbündete unseres Lebensglücks ist. Und das beinhaltet auch, dass er in Zeiten des Leidens und der Not unser bester Verbündeter ist. Diese Erfahrung seines Segens und seiner Liebe verbindet unser Herz mit ihm, und es beginnt sich am himmlischen Vater zu freuen. Ja, mehr noch, wir sind stolz, einen solchen Vater zu haben. Wir bewundern ihn. In uns beginnt es zu jubeln, aber Vater. Wir freuen uns, seine Töchter und Söhne sein zu dürfen, geliebt über alles, geliebt in allem, geliebt für immer. Und damit wandelt sich etwas in uns. Es wächst der Wunsch, diesen Vater allen bekannt zu machen. Alle sollten ihn kennenlernen. Es wächst der Wunsch, ihm zu dienen, und zwar aus Liebe und Freude. Dieses Glück, diese innere Freude, bereits jetzt dem himmlischen Vater dienen zu dürfen, schenkt uns der Heilige Geist. Und darum endet das Gebet mit anderen Worten: Ich will als deine Tochter, als dein Sohn leben und deinem Reich dienen. Erfülle mich neu mit deinem Heiligen Geist und gib mir Freude an deinen Wegen. Nicht Wünsche und Träume bringen uns weiter, sondern Entscheidungen. Das Amen ist der Ausdruck einer Entscheidung, die ihren Ursprung nicht in Gefühlen hat. Wir können trotz Angstgefühlen und Zweifeln unser Leben dem Abba-Vater anvertrauen. Die grundlegende Entscheidung besteht darin, Gott als meinen persönlichen Abba-Vater anzunehmen und ihm bewusst mein Leben, meine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft anzuvertrauen. Eine weitere wichtige Entscheidung kann sein, täglich online mit ihm verbunden zu bleiben. Täglich eine Zeit der Zweisamkeit mit ihm. Eine Zeit, in der wir uns in besonderer Weise von ihm lieben lassen, bei ihm ausruhen und uns mit Liebe und Kraft füllen lassen. Eine Zeit, in der wir zum Abba-Vater aufschauen, ihm danken und ihn loben, auf seine Stimme im Wort der Bibel hören, unsere Sorgen und Pläne mit ihm besprechen. Lassen wir uns einige Momente Zeit, um in uns hineinzuhorchen, ob und wie weit wir dem himmlischen Vater unsere Hand zum verbindlichen Miteinander geben möchten. Credo, wie ja auch unsere Sendereihe heißt. Credo heißt wörtlich: Ich gebe mein Herz. Im Credo entscheiden wir uns für Gott und seine Wege. Als Antwort auf sein Angebot, unser Abba-Vater sein zu wollen und uns mit der Fülle seiner Liebe zu beschenken, dürfen wir ihm unser Herz, unser Amen geben. Der himmlische Vater freut sich, wenn wir ihn als unseren Abba-Vater und uns selbst als seine Kinder annehmen. Er möchte uns segnen und uns mit dem Heiligen Geist beschenken. Abba, lieber Vater, wir danken dir für alles, was du uns geschenkt hast. Wir glauben dir, dass wir in Tat und Wahrheit deine geliebten Töchter und Söhne sind. Und wir nehmen dich voll Freude und mit ganzem Herzen als unseren Abba-Vater an. Wir bitten dich, versiegle unser Ja zu dir mit deinem Heiligen Geist. Überströme uns mit deiner Liebe und festige in uns das Vertrauen zu dir. Wir danken dir für das große Geschenk, mit dir als unserem himmlischen Vater für immer in deiner Familie leben zu dürfen. Wir preisen dich für die Ehre, als deine Kinder leben zu dürfen. Amen.
Unser Vater, unser Seminar, es schließt mit einem Lobpreis, möchte man sagen, auf den Heiligen Geist, der so ganz verborgen in diesem Gebet, das Jesus Christus selbst uns gelehrt hat, da ist. Und man könnte sogar sagen, Jesus hat uns, als er uns das Vaterunser gelehrt hat, so wie wir es jetzt in diesem siebenteiligen Seminar, das wir heute Abend beschließen, gehört haben, eine kleine Lehre über die heiligste Dreifaltigkeit gehalten. Man möchte es ja nicht meinen, zunächst fängt man an, zum Vater zu beten und landet dann bei einem Lobpreis erfüllt vom Heiligen Geist. Herzlichen Dank, Herr Diakon Häuselschmidt, für Ihren Vortrag heute Abend, für alle Abende, die Sie uns schon gehalten haben. Sicherlich ein krönender Abschluss heute, wenn wir von Ihnen hören, wie unser Leben ganz im Lobpreis Gottes in der Freude und in dieser Erleichterung, dass wir Gott alles übergeben dürfen, eine ganz besondere Krone erfährt, dass wir Prinzessinnen und Prinzen als Söhne und Töchter Gottes sein dürfen. Herr Diakon Häuselschmidt, auch in dieser letzten Sendung, da kam mir nun doch wieder ganz deutlich heraus, die Kernfrage ist, haben wir Gott, unseren lieben Abba-Vater, eigentlich als unseren Vater angenommen? So hat dieses Seminar begonnen und so hat es eigentlich geschlossen. Wenn wir uns das so angehört haben, dann kommt man ja richtig auf den Geschmack und denkt sich, naja, der Traum eines jeden Kindes, einen Papa zu haben, der alles kann, der alles weiß, der einfach nur super ist, wie Sie selber gesagt haben.
Mein Papa ist der Beste.
Genau, so soll es ja sein. Und die interessante Frage ist doch, warum ist das so oft nicht der Fall? Woran hapert es jetzt? Haben wir Gott nicht wirklich als unseren Vater angenommen, oder ist es bei Gott doch ein bisschen was anderes, dass man es da vielleicht doch nicht so spürt, irgendwie, naja, er ist ja doch, sagen wir mal unter Anführungszeichen, nur der Vater im Himmel, den keiner sieht und so weiter und so fort.
Ich denke, das grundlegende Problem liegt in der gefallenen Menschheit. Selbst wenn wir getauft sind und in der Erstkommunion und Firmung unsere Taufe oder unsere Firmung erneuern, dann erwartet Gottes Wort oder der Vater wartet darauf, dass wir das auch entsprechend leben. Wenn ich mit meiner Frau am Traualtar stehe und ihr Treue verspreche für das ganze Leben und ich ihr sage, ich liebe dich und ich möchte mit dir leben, und eine Woche später gefällt mir eine andere besser und ich breche diesen Bund, dann ist er zerbrochen. Und so, denke ich, geht es vielen von uns, dass wir, selbst wenn wir es ernst meinen mit der Tauferneuerung, dass wir es nicht schaffen, ihm treu zu bleiben. Und darum ist es einfach notwendig, dass wir eine ganz bewusste Entscheidung treffen. Die Entscheidung bei der Erstkommunion und Firmung oder auch in der Osternacht. Ich glaube, ich wieder sage, ist mir persönlich zu vage. Ich sage sehr oft, hallo, ich habe Mädel kennengelernt, die würde meine Frau sein. Das könnte ich mir vorstellen. Die ist so, wie ich mir eine Frau vorstelle. Ich glaube, dass sie die Richtige ist. Und ich widersage allen anderen, aber ich heirate sie nicht. Ich glaube es alle Jahre wieder. Aber ich schließe nicht den Bund. Dann hilft mir der ganze Glaube nichts. Und ich denke, so ist es auch in der Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Er bietet uns einen Bund an. Und wenn wir diesen Bund mit ihm eingehen, dann sind wir seine Prinzessinnen und Prinzen. Und wenn wir diesen Bund in unserem Leben halten und durchtragen, oder wie Jesus sagt, wer ausharrt bis zum Ende, der wird gerettet werden. Es ist sicherlich nicht so, dass wir, wenn wir einmal gesagt haben, ja Gott, ich traue dir, ich vertraue dir und so weiter und ich möchte ein Leben mit dir leben, und dann nach 5 Jahren sagen, jetzt habe ich mir es anders überlegt. Dann habe ich mir es anders überlegt. Und das, denke ich, ist irgendwo unser Problem, letztendlich dran zu bleiben. Die Beziehung zu leben.
So wie ja auch eine menschliche Beziehung eigentlich nur lebendig bleibt oder so richtig lebendig wird, wenn man dran bleibt. Ne?
Genau.
Jetzt darf ich Frau Spiesberger begrüßen. Grüß Gott, Frau Spiesberger.
Grüß Gott. Herr Diakon, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für diese Vorträge. Die waren so klar, dass ich eigentlich nur eine Frage habe. Warum sagen Sie immer Abba Vater? Geben Sie dem Wort Vater dadurch eine doppelte Bedeutung? Oder wollen Sie... Mir war das Abba eigentlich ja immer als das zärtliche Väterchen oder so bekannt. Aber nun hängen sie das so aneinander Und ich frage mich, ob Sie dadurch etwas besonders betonen möchten.
Ich möchte betonen, dass unser Abba, unser Papa im Himmel, auch unser Vater ist. Ich spreche auch oft von Abba Gott. Er ist nicht nur unser Vater, sondern er ist der absolute Herrscher. Er ist der Souverän. Er ist Gott. Und dass ich einen solchen Vater, einen solchen Papa haben darf, ist für mich überwältigend.
Frau Spiesberger,
ja.
War das Ihnen eine Hilfe?
Ja, ich denke darüber nach. Vielen Dank.
Danke für Ihren Anruf, Frau Spiesberger.
Auf Wiedersehen.
Alles Gute. Auf Wiedersehen.
Danke Ihnen auch.
Herr Diakon, ein zweites, was mich in dieser Sendung, in diesem Ihren letzten Vortrag jetzt berührt hat, Sie haben gesagt, alles Gott überlassen, das ist ein Opfer. Also Dinge, die uns bedrücken, die uns zur Last fallen, das wirklich Gott zu überlassen, ist ein Opfer. Aber dieses Opfer macht frei, wenn wir es denn schaffen. Eigentlich ist das ja komisch. Ich meine, warum ist das ein Opfer, dass ich Gott etwas überlasse, was ich ohnehin nicht haben möchte? Oder klammern wir uns da gerne an Dinge, die wir eigentlich lieber loswerden?
Ich kenne so manche Menschen, die eine bestimmte Krankheit haben. Und auf die Frage hin, darf ich für dich beten um Heilung? Ach nein, das ist jetzt nicht dran, es geht um was anderes. Für manche ist der Preis, selbst Krankheiten loszulassen, zu hoch. Es fehlt nämlich dann das eigene um sich kreisen. Und vielleicht müsste ich wieder eine Arbeit aufnehmen oder was auch immer. Es gibt viele gute Gründe, in dem Leben zu verharren, das man gerade hat. Und so ist auch das, wenn ich irgendein Leid loslasse, oder kann es zumindest ein Opfer sein.
Mhm. Ich darf jetzt ganz kurz vor Schluss noch Frau Riepe begrüßen. Grüß Gott, Frau Riepe.
Ja, guten Abend. Ich möchte noch etwas zum Amen sagen. Das wird immer vergessen, das Amen. Und kürzlich stand im Kirchenboten, Amen sei unwichtig. Und vor einigen Tagen habe ich gehört, Amen in der Offenbarung spricht der Engel an die Gemeinde in Laodicea. Und sagt, so spricht er, der Amen heißt. Und da habe ich gedacht, der Amen heißt. Jedes Mal, wenn ich Amen sage, sage ich dann doch Jesus. Und treffe dann die Entscheidung. Und insofern ist das Amen doch etwas ganz außerordentlich Wichtiges und Bedeutendes.
Richtig. Danke, Frau Riepe. Darf ich Sie bitten, die Antwort am Telefon entgegenzunehmen, weil die Zeit schon so knapp ist. Vielen Dank. Ein ganz interessanter Beitrag. Auf Wiederhören. Herr Diakon.
Ja.
Das Amen, ganz wichtig. Interessant auch diese Stelle aus der Heiligen Schrift, der man denkt da gar nicht dran. Er, der das Amen ist.
Ja.
Was meint das wohl? Christus, der das Amen ist? Das Ja Gottes? Oder wie dürfen wir das verstehen?
Die Bestätigung, ich habe vorhin in einem kurzen Satz gesagt, was das Amen alles bedeutet. Mein Ja, so ist das Amen auch das Ja zur Menschheit, das Ja zum Leben, das Ja zur Fülle, das Ja zu Gott rundherum. Meine Unterschrift, Jesus hat sein Leben gegeben. Er schreibt quasi mit seinem Blut seine Unterschrift, wo er sagt, ich stehe zu dir. Ich liebe dich.
Jetzt darf ich noch Frau Starzer in aller Kürze begrüßen. Grüß Gott, Frau Starzer.
Grüß Gott, Herr Sonneborn. Da ist Frau Starzer aus Einring im Berchtesgadener Land. Grüß Gott, Herr Häusl-Schmidt.
Frau Stotze, grüß Gott.
Ich bedanke mich für den Vortrag. Der war wunderschön. Und ja, weil sie das von der Trauung da. Mein Mann ist vor 18 Jahren verstorben. Wir hätten heuer 45-jähriges Jubiläum. Und andere, die rennen weg von der Frau, gell? Die trennen sich so.
Ja, ja, so ist das Leben, gell?
Ja, aha.
Ja. Frau Staatser, danke auch für den Anruf.
Ja.
Wünsche noch einen schönen Abend.
Ein Bekannter kommt aber von Dietmoning und der hat mir schon gesagt, dass sie ihre Vorträge halten in Dietmoning. Mhm. Gell?
Also Dankeschön, Frau Staatser.
Gute Nacht.
Alles Gute, gute Nacht.
Danke.
Ja, für alle, die sich in Südostbayern nicht ganz so gut auskennen, das Berchtesgadener Land ist nicht weit weg von Ihnen, von Dietmoning. Deswegen
richtig, ja.
Hier die auch die örtliche Nähe und dadurch auch die Information, dass sie dort tätig sind. Ja, der Bund, das kann man sicherlich auch diesem Beitrag von Frau Staatser noch entnehmen, wie Sie ja auch selbst gesagt haben, Herr Diakon, der Bund ist etwas, mit dem man eigentlich nicht spielen sollte. Und so wie Sie ja auch in Ihrem Vortrag ganz in der ersten und heute in der letzten Sendung gesagt haben, sag nicht Amen, wenn du das alles nicht ernst nimmst. Mhm. Und das Gleiche gilt sicher für jeden Bund, auch die Ehe oder wo immer wir Gott anrufen.
Richtig, genau.
Ja, Herr Diakon, nochmals herzlichen Dank für diese siebenteilige Reihe.
Ich möchte den Dank weitergeben an Leo Tanner und seine Mitarbeiter, die das ganze Seminar vorbereitet, ausgearbeitet und so weiter haben.
Vielleicht nochmal zum Abschluss die Empfehlung auch. Es gibt ja das Begleitbüchlein zu dem Seminar, auf das wir eigentlich in jeder Sendung hingewiesen haben. Wer also noch einmal nachlesen möchte und das vertiefen möchte, kann bei D&D Medien das Büchlein Vater Unser Teilnehmerheft mit Gebetsimpulsen bestellen. Die Informationen dazu auch bei unserem Hörerservice auf unserer Homepage unter der heutigen Sendung einzusehen. Die Telefonnummer gebe ich dann gleich noch bekannt. Aber jetzt zum Abschluss, Herr Diakon, darf ich Sie noch um ein Gebet und um Ihren abschließenden Segen bitten.
Danke, Papa, für all das, was du in meinem und in unser aller Leben bewirkt hast und weiterhin bewirken wirst. Danke, dass deine Liebe, deine Gnade und dein Erbarmen unser Leben ermöglicht. Und danke, dass wir alle unter deinem Segen leben dürfen. Und ich bitte dich, dass deine Güte, deine Freude und dein Frieden in unseren Herzen ist. Und dazu erbitte ich deinen Segen. Segne und behüte uns, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.